Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs-Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Stefan, worüber sprechen wir heute?
Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage zum gewerblichen Grundstückshandel, und zwar mit der Frage, unter welchen Umständen ein seit mehr als 10 Jahren im Privatvermögen vermietetes Gebäude Gegenstand eines gewerblichen Grundstückshandels werden kann. Gegenstand ist im Konkreten das BfH-Urteil vom 15. Januar 2020.
Stefan, in dem BfH-Fall, wie war denn der Sachverhalt gelagert?
Ja, der Steuerpflichtige, hier der Kläger, ursprünglich als selbstständiger Landwirt tätig, hatte vor Jahrzehnten die Landwirtschaft aufgegeben, das Grundstück, auf dem sein Hof stand, ins Privatvermögen überführt und den Hof in eine Senioren- und Pflegeresidenz umgebaut und dann jahrelang an eine Betreiber GmbH vermietet. Und dann kam ihm die Idee, die Senioren- und Pflegeresidenz zu vergrößern. Und er stellte im Oktober 1999 Bauantrag für einen Erweiterungsbau. Die Baugenehmigung wurde ihm in 2001 erteilt und die Bauarbeiten führten zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Jahr 2004. Die Anzahl der Heim- und Pflegeplätze wurde verdoppelt. Bereits im Dezember hatte er eine gewerblich geprägte Kommanditgesellschaft gegründet, an der er allein zu 100% als Kommanditist beteiligt war. Und nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus, das war ja in 2004, brachte er ja die gesamte Senioren- und Pflegeresidenz dann zum 1.7.2005 in seine Kommanditgesellschaft ein. Die Kommanditgesellschaft übernahm die Darlehensschulden und im Übrigen wurde diese Einlage auf Kapitalkonto 1 gebucht, also die KG gab Gesellschaftsrechte an den Steuerpflichtigen aus. Warum hat er das gemacht? Er wollte das AFA-Volumen erhöhen, also nicht steuerbarer Step-up, um AFA-Volumen zu generieren. Tja, und die Problematik beginnt damit, war dieser Step-up wirklich steuerfrei?
Stefan, das Ganze ist ja vor Gericht gelandet. Das lässt schon darauf schließen, dass die Finanzverwaltung vielleicht nicht ganz der Auffassung des Steuerpflichtigen war. Kannst du kurz beschreiben, wie der Verfahrensgang war, bevor der Fall beim BfH gelandet ist und was die Finanzverwaltung in der Betriebsprüfung gesagt hat?
Ja, der Betriebsprüfer sagte, das ist ja hier eine Verdopplung der Heim- und Pflegeplätze, enormer Herstellungsaufwand, das ist für mich im wirtschaftlichen Kern Tätigkeit eines Bauträgers. Textziffer 29 des BMF-Schreibens von 2004. Abstellung Bauantrag 1999 hast du, lieber Kläger, einen gewerblichen Grundstückshandel begonnen. Deshalb Festsetzung von Gewerbesteuer und Besteuerung eines Veräußerungsgewinns. Dagegen ist der Kläger vor Gericht gegangen, hat aber beim Finanzgericht Schiffbruch erlitten. Das Finanzgericht hat die Auffassung des Finanzamts bestätigt, schlicht unter Hinweis darauf, dass die Heim- und Pflegeplätze in der Anzahl verdoppelt worden sind.
Und Stefan, der BfH, was hat der entschieden?
Der BfH hat das erstinstanzliche Urteil des Finanzgerichts aufgehoben, aber nicht der Klage stattgegeben, sondern zurückverwiesen. Der BfH betont, dass ja hier ein Fall vorliegt, in dem das Grundstück schon seit mehr als 10 Jahren im Privatvermögen gehalten und vermieten worden war und auf den Grundsatz hingewiesen, dass Grundstücke, die seit mehr als 10 Jahren im Privatvermögen gehalten worden sind, nicht Gegenstand eines gewerblichen Grundstückshandels sein können, im Grundsatz. Aber es gibt hier eine meines Wissens erstmals vom BfH diskutierte Ausnahme. Für den Fall, dass ein neues Gebäude entstanden sein sollte, wäre doch hier ein tauglicher Gegenstand eines gewerblichen Grundstückshandels entstanden.
Stefan, ja, das scheint in der Tat was Neues zu sein, weil wir kannten ja bisher die Fälle, da ging es darum, dass Wirtschaftsgüter anderer Marktfähigkeit entstanden sind und das behandelt der BfH in diesem Urteil auch und weist zunächst darauf hin, dass es Fälle gab, wo Bauland parzelliert und dann abverkauft wurde oder dass man gesagt hat, man hat ein Mehrfamilienhaus, teilt es in Eigentumswohnungen auf und die werden dann abverkauft. Aber jetzt kommt, und du hast es schon angedeutet, neuer Gedanke. Kannst du das erläutern?
Ja, der BfH fragt, ob nicht hier dadurch, dass der Erweiterungsbau errichtet wurde, ein neues Gebäude entstanden ist. Weil es gibt ja außer der Fallgruppe Erwerb und Veräußerung in engem zeitlichen Zusammenhang auch die Fallgruppe Herstellung eines Gebäudes und Veräußerung in engem zeitlichen Zusammenhang. Und Herstellung eines neuen Gebäudes, das wäre ja hier der Fall, wenn der Erweiterungsbau zu einem neuen Gebäude geführt hätte.
Es kommt also auf die Qualifikation des Erweiterungsbaus an. Und Stefan, der BfH bildet in seinem Urteil ja Fallgruppen. Kannst du erläutern, welche Fallgruppen das sind?
Das ist zunächst die Fallgruppe, dass der Erweiterungsbau selbst ein neues Gebäude ist. Und zwar wäre der Erweiterungsbau selbst neu hergestelltes Gebäude, wenn der Erweiterungsbau eine eigene statische Standfestigkeit hätte, also tragende Wände, tragendes Fundament. Die zweite Fallgruppe ist die, dass der Erweiterungsbau keine eigene statische Standfestigkeit hat, aber dem Gesamtgebäude das Gepräge gibt. Und da, sagt der BfH, sind die Anforderungen sehr hoch. Also die Verdopplung von Heim- und Pflegeplätzen reicht nicht. Der BfH stellt darauf ab, dass in Bezug auf den Gesamtwert und die Gesamtfläche eine Vergrößerung um 150% oder mehr erreicht worden ist. Und die dritte Fallgruppe wäre die, dass der Erweiterungsbau weder eine eigene statische Standfestigkeit ausweist, noch er im eben beschriebenen Sinne dem Gesamtkomplex das Gepräge gibt. Dann bleibt es zwar dabei, dass es eine wesentliche Erweiterung bzw. wesentliche Verbesserung der Senioren- und Pflegeresidenz wäre, aber das reicht nicht aus, um ein neues Gebäude entstehen zu lassen für diese steuerlichen Zwecke.
Ja, in der Tat. Also die alleinige wesentliche Verbesserung würde nicht genügen. Und Stefan, jetzt ausgehend von den Fallgruppen, die wir gebildet haben, ja, entweder eigene Statik, ja oder nein. Ja, wenn ja, dann haben wir möglicherweise was Neues. Oder wenn nein, dann kommt es auf das Gepräge an. Wie sind denn dann die Konsequenzen dahingehend, ob man ein sogenanntes Objekt im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels hat? Kannst du das ausführen?
Ja, wenn der Erweiterungsbau wegen eigener Statik für sich ein neues Gebäude ist, dann hat zwar hier unser Kläger, früherer Landwirt, jetzt Privatperson, privater Vermieter, zwei Objekte eingebracht in seine Kommanditgesellschaft, aber nur eins davon, nämlich der Erweiterungsbau, wäre Gegenstand eines gewerblichen Grundstückshandels möglicherweise. Das zweite Objekt, nämlich der Altbau, der bliebe Privatvermögen, weil der Altbau ja schon seit mehr als 10 Jahren aus dem Privatvermögen heraus verwietet war. Wenn der Erweiterungsbau mangels eigener Statik dem Gesamtgebäude das Gepräge gibt, wegen Erhöhung um mehr als 150% in Bezug auf Wert und Fläche, dann in der Tat wäre der Gesamtkomplex Gegenstand des gewerblichen Grundstückshandels, so denn ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt.
Ja, und in der Fallgruppe, wo er nicht das Gepräge gibt und keine eigene Statik hat, hätte man quasi genau das, was der Steuerpflichtige ja erreichen wollte, nämlich insgesamt die Veräußerung aus dem Privatvermögen heraus. Stefan, uns haben ja schon gesagt, wir brauchen möglicherweise weitere Voraussetzungen, um im gewerblichen Grundstückshandel zu sein. So, wie kommt das? Ich schicke schon mal vorweg. Naja, ein Punkt ist natürlich, man hat hier nur ein Objekt, das im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels überhaupt veräußert sein könnte. Und wir wissen ja, jedenfalls bei den Fällen, wo man in bedingter Veräußerungsabsicht erwirbt, errichtet oder was auch immer, da brauchen wir ja die 3-Objektgrenze und müssen innerhalb von 5 Jahren mehr als 4 Objekte veräußern. Das haben wir hier nach dem bisher beschriebenen Sachverhalt ja erstmal nicht. Und bei den Fällen, in denen man in unbedingter Veräußerungsabsicht erwirbt, errichtet und dann veräußert, naja, da könnte es theoretisch schon ab einem Objekt in den gewerblichen Grundstückshandel reingehen. Stefan, wie war der Fall hier und was hat der BfH dazu gesagt? Kannst du das bitte erläutern?
Ja, jetzt kommt ein Aspekt, den wir bisher nicht beschrieben hatten. Außer dem Vermieten des Senioren- und Pflegeheims, der Errichtung des Erweiterungsbaus, der Gründung dieser Kommanditgesellschaft, in die er dann Mitte 2005 die Residenz einbrachte, hatte der Kläger mit seiner Ehefrau dann im Dezember 2005 eine weitere Kommanditgesellschaft, die YKG, errichtet und dort eine grüne Wiese eingebracht, die dann erschlossen und parzelliert und zu Bauland gemacht wurde. Und im Jahr 2007 verkaufte diese YKG insgesamt 11 Objekte, also 11 Baugrundstücke. Die YKG hatte noch ein weiteres Grundstück hinzugekauft und da einen städtebaulichen Vertrag geschlossen, um auch da Bauland draus zu machen. Und die Frage, ob hier, obwohl die Drei-Objekt-Grenze nicht überschritten worden ist, ein gewerblicher Grundstückshandel in 2005 schon vorlag, bejaht der BfH mit Blick auf die Veräußerungen dieser YKG, weil wegen der 50-prozentigen Beteiligung des Klägers an der YKG die Objektverkäufe der YKG dem Kläger für Zwecke der Prüfung, ob ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt, wie eigene Objektverkäufe zugerechnet werden.
Ja, es kommt also nach BfH-Auffassung zu der Zurechnung dieser Objektverkäufe aus der 50%-Beteiligung an der Mitunternehmerschaft. Und die Frage, ob möglicherweise sogar bei dem ersten Objekt, über das wir gesprochen haben, bei diesem Erweiterungsbau und der Seniorenresidenz, ob da vielleicht sogar eine unbedingte Veräußerungsabsicht vorlag, das war dann im Ergebnis irrelevant, weil man ja zumindest mal die Drei-Objekt-Grenze gerissen hatte und damit die Veräußerung in bedingte Veräußerungsabsicht hatte. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, also die Frage, ob hier wegen Großobjekts gewerblicher Grundstückshandel bei Unterschreitung von mehr als drei Objekten in 5 Jahren anzunehmen ist, also ob ein Fall der Textziffer 29 sozusagen in der Sprache der Finanzverwaltung vorliegt, Textziffer 29 des BMF-Schreibens aus 2004, darauf geht der BfH gar nicht ein, weil obwohl die Verkäufe der YKG erst in 2007 stattfanden, hat das ja eine Vorwirkung, weil innerhalb von 5 Jahren Veräußerung von mehr als drei Objekten, wobei jedes Objekt dann auch innerhalb von 5 Jahren wieder angeschafft oder hergestellt, modernisiert oder saniert worden sein muss. Aber dieser 5-Jahres-Zeitraum ist ja erfasst. Wir reden ja über einen Vorgang 2005 und 11 Vorgänge 2007 und das ist innerhalb von 5 Jahren. Drei-Objekt-Grenze überschritten, insgesamt gewerblicher Grundstückshandel und zwar schon ab 2005 und zwar vor dem 1.7. vor Einbringung in die eigene Kommanditgesellschaft, nämlich auf jeden Fall mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Und der war ja 2004.
Gut, also dann wurde dem Steuerpflichtigen mithin aus der Tätigkeit in der YKG die Objektveräußerung oder die Objektveräußerungen wurden ihm zugerechnet. Vielleicht da als Randnotiz. Wenn man in das BMF-Schreiben aus dem Jahr 2004 schaut, also vom 26.03.2004, dann steht in der Textziffer 14 ja, dass man nur unter der Voraussetzung, dass man eine mindestens 10% Beteiligung oder aber einen anteiligen Wert von 250.000 Euro hat, dass man nur dann zu einer Zurechnung kommt. Darüber ist der BfH in diesem Fall schlichtweg hinweggegangen. Konnte er wohl auch, weil die Beteiligung des Landwirtes an der YKG ja hier 50% betrug. Dann gibt es aber weitere Punkte, die sind auch wichtig, weil sie auch nicht so eins zu eins in dem BMF-Schreiben stehen, beziehungsweise weil sie vielleicht zu Nuancierungen führen oder zu Erkenntnissen, die man so bisher nicht hatte. Stefan, und da ist jetzt die Frage an dich gerichtet, und zwar wir schauen jetzt in die Textziffer 31 des BMF-Schreibens und da geht es ja darum, wann beginnt der gewerbliche Grundstückshandel in den Fällen, wo man eine Errichtung hat. Ja, kannst du das vielleicht erläutern, wie es bisher gesehen wurde, jedenfalls in der Textziffer 31?
Ja, also nach der Textziffer 31 BMF-Schreiben von 2004, da wird zunächst einmal darauf abgestellt, wann der Steuerpflichtige objektiv erkennbar Tätigkeiten beginnt, die Grundstücksgeschäfte vorbereiten sollen. Das wird dann aber konkretisiert und für den Fall der Errichtung und Veräußerung in engem zeitlichen Zusammenhang dahingehend konkretisiert, dass es auf den Zeitpunkt des Bauantrags ankommt. Und bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, da kommt es im Grundsatz auf den Beginn der Herstellungsarbeiten an. Bei Modernisierungen und Sanierungen kommt es jeweils auf den Beginn der Maßnahmen, also der Modernisierungsmaßnahmen, der Sanierungsarbeiten an. Ja, und in dem Fall hier, ja, weil die Privatperson, der Kläger, frühere Landwirt, erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus den Gesamtkomplex in die Kommanditgesellschaft eingebracht hat, da war der gewerbliche Grundstückshandel auf jeden Fall begonnen worden. Spannend wäre der Fall des BFH gewesen, wenn vor Fertigstellung des Erweiterungsbaus, und zwar auch noch vor Stellung des Bauantrags, aber nach Beginn der Planungen die Einbringung erfolgt wäre. Dann hätte der BFH Farbe bekennen müssen. Was ist eigentlich der Beginn von Tätigkeiten, die objektiv erkennbar auf Grundstücksgeschäfte gerichtet sind? Ist das tatsächlich erst die Stellung des Bauantrags?
Ja, wobei, und Stefan, darin liegt ja eigentlich auch schon die Lösung für die Gestaltungsberatung. Wenn man es denn richtig machen wollte, ja, dann hätte man die Reihenfolge hier wahrscheinlich umgedreht, weil wir hatten die 10 Jahre ja schon zu Ende gebracht. Ja, dann hätte man eben das Grundstück zunächst eingebracht und dann die ganzen Tätigkeiten, die auf eine körperliche Veränderung desselben abzielen, also die körperliche Veränderung des Grundstückes, die hätte man dann erst im KG-Mantel gemacht. So wäre es aus Gestaltungssicht eigentlich der richtige Weg gewesen, richtig?
Absolut richtig. Die Sorge war vermutlich hier, dass im Falle der Einbringung, Vorstellung des Bauantrags einfach die Werterhöhung noch nicht von einem Grundstücksgebäudebewerter feststellbar gewesen wäre. Weil hier war ja tatsächlich vereinbart, also die Kommanditgesellschaft hatte der Steuerpflichtige schon im Dezember 2000 gegründet und es sollte später diese Senioren- und Pflegeresidenz übernommen werden. Ich glaube, dass hier ganz bewusst nach Fertigstellung erst die Übertragung von Besitz, Nutzen, Lasten auf die KG erfolgte, weil man wollte dann bei der Bewertung die volle Wertsteigerung mitnehmen und als Teilwert in der Kommanditgesellschaft ausweisen. Aber in der Tat lieber einen geringeren Teilwert einbuchen, als einen höheren dann der Gewerbesteuer unterwerfen und auch der Einkommensteuer unterwerfen zu müssen.
Stefan, das, was du gesagt hast, ist natürlich vollkommen richtig. Die Wertsteigerung, die will man ja gerade nicht erst nach der Einbringung haben, sondern die will man ja idealerweise noch im Privatvermögen realisieren. So, und jetzt stellt sich ja die für die Gestaltungspraxis wichtige Frage, ob es quasi gelingt, die Wertsteigerung vielleicht doch ins Privatvermögen zu ziehen, zumal nach Finanzverwaltungsauffassung nochmal spätestens mit der Stellung des Bauantrages der gewerbliche Grundstückshandel ja beginnen würde. Wie timet man es denn nun richtig? Wie kriegt man das vielleicht hin, dass die Wertsteigerung doch noch im Privatvermögen ist? Oder vielleicht muss ich auch anders fragen, schafft man das überhaupt? Gibt es da Möglichkeiten? Wie siehst du das?
Ja, also die beste Vorgehensweise, um den gewerblichen Grundstückshandel zu verhindern, ist die Übertragung von Besitz, Nutzen, Lasten auf die Kommanditgesellschaft einen Tag vor Stellung des Bauantrags. Wenn man sich darauf verlassen möchte, dass dann in der Praxis tatsächlich nach Textziffer 31 verfahren wird, das heißt, der Grundstückshandel erst ab der Stellung des Bauantrags beginnt. Die große Frage ist, ob einen Tag vor der Stellung des Bauantrags die Planung und der zukünftige Gebäudezustand, Grundstückszustand von einem Sachverständigen für Grundstücksbewertung schon berücksichtigt würde. Und ich kann aus meiner Praxis berichten, dass Sachverständige in ihren Gutachten die Planung zwar ansprechen und eine Erwartung, in welcher Größenordnung eine Wertsteigerung bei Realisierung der Planung erreicht werden sollte, das zum Ausdruck bringen, aber tatsächlich dann auf den Tag Vorstellung des Bauantrags einen Grundstückswert noch ohne Berücksichtigung des zukünftigen Grundstückszustands, also ohne Berücksichtigung der Realisierung der Planung ausweisen.
So, Stefan, jetzt haben wir relativ viel gesprochen über auch diese gestalterischen Aspekte und wie man das richtig timen muss, um vielleicht noch im Privatvermögen zu realisieren und Bewertungen. Das Urteil des BfH, und darauf komme ich jetzt zurück, hatte ich aber auch noch ein paar andere spannende Aspekte. Und da ging es jetzt gar nicht so sehr originär um die Frage gewerblicher Grundstückshandel, sondern um andere Dinge. Kannst du vielleicht ganz kurz zum Schluss auch noch erwähnen, welche Fragen dort behandelt wurden und welche dort eine Rolle gespielt haben?
Ja, hilfsweise hat sich der Kläger gegen die Besteuerung damit verteidigt, dass selbst wenn auf seiner Ebene ein gewerblicher Grundstückshandel vorhanden gewesen sein sollte, er ja doch keinen Gewinn zu versteuern gehabt hätte. Und zwar geht es einmal darum, ob nach § 24 Umwandlungssteuergesetz nicht hier vielleicht ein Betrieb eingebracht wurde in diese dem Kläger zu 100% gehörende Kommanditgesellschaft und dann in Anwendung von § 24 Umwandlungssteuergesetz der Buchwertansatz hätte gewählt werden können. Da hat der BfH aber klar entschieden, lieber Kläger, schau in die Steuerbilanz deiner Kommanditgesellschaft. Da wurde die Residenz zum Teilwert eingebucht. Der Umstand, dass im Zeitpunkt dieser Buchung gar nicht bekannt war, dass aus einem Betriebsvermögen des Klägers die Residenz in die Kommanditgesellschaft, gewerblich geprägte Personengesellschaft, übertragen wurde und dass deshalb kein Bewusstsein bestand, möglicherweise nach § 24 Umwandlungssteuergesetz ein Wahlrecht zu haben und das im Sinne einer Buchwertfortführung ausüben zu können, das spielt keine Rolle. Und der zweite Aspekt, wenn schon § 24 Umwandlungssteuergesetz nicht anwendbar ist, dreht sich um die Frage modifizierte oder strenge Trennungstheorie. Der Kläger wollte dann gerne, dass in Höhe der übernommenen Darlehensschulden abzüglich des vollen Buchwerts nur ein Veräußerungsgewinn errechnet werden kann, also modifizierte Trennungstheorie. Und da entschied der BfH, nein, zumindest in dieser Fallkonstellation kommt die strenge Trennungstheorie zur Anwendung. Das bedeutet, dass wir den Buchwert aufteilen müssen. Also es war hier ein vollentgeltliches Geschäft, weil neben der übernommenen Darlehensschuld Gesellschaftsrechte ausgegeben wurden wegen Buchung auf Kapitalkonto 1. Dieser letztgenannte Aspekt hat hier die Besonderheit, dass nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 Einkommensteuergesetz Buchwerte fortzuführen sind. Deshalb Mischentgelt und deshalb Trennungstheorie deshalb relevant, weil man zwei Teile hat. Und da ist die Aussage des BfH die, der Buchwert muss aufgeteilt werden auf den Teil, der nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 nicht zur Realisierung führt und den Teil, der wegen Übernahme Darlehensschuld, Gegenleistung im Sinne des 6.5 Satz 3 zur Realisierung führt. Und dann kann dem Nominalbetrag der übernommenen Darlehensschuld nur der diesem Teil zuordnbare Buchwertteil gegenübergestellt werden. Das heißt, es endet doch in einer Veräußerungsgewinnbesteuerung, sowohl gewerbesteuerlich als auch einkommensteuerlich, weil der BfH hier die Anwendung der strengen Trennungstheorie befürwortet.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, thematisch sind wir damit für diese Folge durch. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan, dir wie immer vielen Dank für die sehr aufschlussreichen Erläuterungen und an alle. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.